Wir sind wieder da.
Hallo.
Zwei Flaschen Bier sind wieder zurück und wir sind komplett fertig. Also ich bin's zumindest.
Bro, ich bin auch so fertig. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Folge jetzt machen soll. Für alle, die es nicht wissen, und das werden einige sein, wir waren gerade auf einem Konzert.
Und es war intensiv.
Es war intensiv, es war sehr anstrengend, es war sehr warm. Wir sind sehr viel gehüpft. Und jetzt nehmen wir noch zwei Folgen auf.
Mitternachts.
Ja.
So ziemlich.
Wir haben schon zwei Bier getrunken, vielleicht sogar mehr. Wir trinken jetzt noch zwei Bier.
Angeblich.
Angeblich, mal schauen.
Nein, wir müssen unserem Namen gerecht werden.
Wir müssen unserem Namen gerecht werden. Deswegen, ich würde sagen, nicht lang schnacken,
ja.
Bier aufmachen. Wir trinken heute ein Stiftsbräu. Noch nie, ich habe diese Flasche noch nie gesehen.
Aber es ist jetzt kein Weizenbier, oder? Kein Weißbier.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube
es
nicht.
Es müsste draufstehen.
Es müsste draufstehen. Bitteschön.
Aber
es ist kein Drehverschluss.
Darauf wirst du mich jedes Mal festnageln, ich weiß.
Jedes Mal darauf festnageln, es ist so lustig, es ist so ein Running Gag. Wenn Sie es nicht wissen, schaut ein paar Folgen nach vorne, da werdet ihr dann verstehen, warum.
Ja, und wir werden euch nicht sagen, welche Folge das war, denn ihr müsst natürlich alle hören.
Ja, und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mehr, welche Folge das war. Also ich weiß, es waren mehrere Folgen. Ich glaube, es war eine der ersten Folgen in dieser neuen Staffel.
Ja, das auf jeden Fall.
Okay.
Aber die Plakette ist ziemlich idyllisch, also.
Ja, wo ich weiß gar nicht, wo das herkommt, Stiftsbräu. Welches Stift ist das? Mach doch mal ein Bier auf, ich versuche das herauszufinden. Zwettler. Das ist was Österreichisches. Ich hätte eher gedacht, dass es aus Deutschland kommt. Ich weiß nicht, ich finde dieses Etikett schreit Deutschland für mich. Findest du nicht?
Ja, abgesehen davon, dass in deutscher Sprache das Bier auch relativ deutsch aussieht, relativ deutsch klingt, würde ich dir recht geben.
Danke, gut.
Na dann, Prost.
Prost. Süffig. Gut. Eine solide 7.
Schmeckt herb. Aber.
Wie ihr seht, wir haben dazugelernt.
Aber schmeckt nicht so herb wie Puntigammer, finde ich.
Nee, und deswegen mag ich's. Alles, was nicht so schmeckt wie Puntigammer, mag ich. Ich hab jetzt so ein Sponsorship mit Puntigammer jetzt eigentlich verschissen, gell?
So ziemlich.
Aber die Folge davor.
Aber soweit ich weiß, sponsern sie schon Sturm Graz, also von dem her.
Ja, dann.
Wir sind raus.
Wir sind
leider.
Raus. Nee, Sturm Graz, nee.
Wir sind nur fast so gut im Fußballspiel.
Wir sind nur fast so gut, ja.
Oder zumindest im FIFA-Spiel.
Aaron, diese Folge ist meine Folge.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollten.
Oh Gott. Du spannst mich schon die ganze Zeit auf den Bogen.
Ich weiß. Ich spanne ihn den Bogen wie einen. Nein, er ist gespannt wie ein Fitzebogen, so.
Ja.
Durch mich. Es ist der Elefant, der im Raum steht, der gerade überall in den Medien diskutiert wird.
Ah, okay.
Und ich finde, dass wir auch darüber reden sollten. Ich verstehe ja, dass das vielleicht mehr Vorbereitungszeit gebraucht hätte von uns. Ich habe mich jetzt so gut wie gar nicht darauf vorbereitet, muss ich ehrlich sagen.
Ich noch weniger.
Er noch weniger. wir wussten, dass wir nur jetzt nach dem Konzert Zeit haben, Podcast-Folgen aufzunehmen. Deswegen haben wir abgemacht, dass wir so einfache, so relaxte Folgen wie möglich vorbereiten werden. Mir ist aber kein anderes Thema eingefallen. Deswegen kommt das relaxeste und entspannteste Thema, das ich mir vorstellen konnte, der Israel- und Palästinenser-Konflikt.
Wirklich sehr
entspannt. Entspannt, ja.
Ja. Fast wie Yoga.
Ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt. Ich weiß nicht, ob ich genug darüber weiß, um darüber eine Podcast-Folge zu machen. Ich möchte jetzt auch gar nicht so wirklich auf die Geschichte eingehen, so der Konflikt zwischen den beiden Nationen oder zwischen den beiden Völkern seit 1000 vor Christus, weil so lange geht das irgendwie schon wieder, schon so lange kann man das zurückverfolgen. Ich möchte einfach eine Diskussion mit dir führen.
Ja.
Wie wir die Medienberichterstattung finden, wie wir vielleicht selber persönlich auf dieses Thema blicken. Ich weiß, dass da sehr viel Cancel-Potenzial für diesen Podcast besteht. Aber ich gehe dieses Risiko ein. Für Klicks.
Alles für die Klicks.
Also ja, was sollte man wissen? Was sollte man wissen, bevor man in dieses Thema hineinstartet? Aaron, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Wir haben uns beide so gut wie gar nicht informiert. Und alles, was wir wissen, ist durch Medienberichte. Und ich hätte dir jetzt mal die Bühne überlassen und ich würde dann Dinge vielleicht einwerfen, die mir dazu noch aufgefallen wären.
Ich muss sagen, ich kann selbst jetzt spontan recht wenig auch zu historischen Einordnungen sagen, weil ich eben recht wenig vorbereitet bin. Nein, das Letzte, was ich mir angesehen oder angehört habe, tatsächlich war ein Interview bei Jung und Naiv mit der Frau Dr. Muriel Asselburger, glaube ich, heißt sie. Sie ist eine Ostexpertin in dem Zusammenhang und sie hat sich auch in gewisser Weise zu diesem Konflikt geäußert, dahingehend, dass sie die Siedlungspolitik der Israelis stark kritisiert hat.
Das ist ein Punkt, den ich auch noch angesprochen hätte sonst, aber ja.
Aber sehr abwägend. Also man merkt auch in diesem Interview, dass sie sehr vorsichtig ist auch.
Ja.
Und mich hat auch besonders gefreut, weil das Einzige, was ich mir zu diesem Konflikt dann tatsächlich angesehen habe, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass, ja klar, man kann sich jetzt einen Überblick über den Konflikt verschaffen, aber im Prinzip während des Kriegsgeschehens ist auch immer schwierig einzuordnen, was genau passiert ist, welche Hintergründe es dazu gibt. Die historischen Tatsachen werden dann erst im Laufe der Zeit, beziehungsweise erst dann auch nach dem Konflikt zusammengetragen werden können.
Genau, und deswegen wollte ich jetzt auch nicht wirklich auf den aktuellen Konflikt eingehen, weil erstens das, wir können nicht genau wissen, was passiert ist, weil sehr viel Missinformation, Desinformation herumkursiert.
Ja.
Die Zahlen sich tagtäglich verändern und wir nehmen das jetzt auf, ziemlich genau eine Woche nach dem Angriff. Der Podcast kommt dann eine Woche später raus, in Audioform. Ihr, wenn ihr das Video seht, seht es dann 2 Wochen nachdem der Angriff oder nachdem das Ganze losgegangen ist. Das heißt, tagesaktuell sind wir sowieso nicht. Das möchte ich auch gar nicht sein. Ich möchte auch gar nicht jetzt beschreiben, so ja genau und das ist jetzt passiert und so weiter, weil das ist unmöglich.
Ich wollte nur sagen, dass dieser Konflikt so brachial die Gemüter aufheizt. Und das konnte man vor allen Dingen daran erkennen, dass Muriel Asselburger nach ihrem Interview in Israel, als sie dort gelandet ist, als sie dorthin zurückkehrte, angefeindet wurde auf offener Straße. Und das wurde auch gefilmt. Und sie wurde vom deutsch-israelischen Botschafter oder von der deutsch-israelischen Botschaft hart angegangen. In der Hinsicht, dass ihr Missinformation und Desinformation vorgeworfen wurde in diesem Interview. Und daran kann man erkennen, wie erhitzt auch die Gemüter rund um diesen Konflikt sind und wie tief die Gräben eigentlich sind.
Ja, deswegen habe ich vorhin gemeint, eben so, es besteht sehr großes Cancel-Potenzial. worauf ich auch noch eingehen möchte dann in weiterer Folge, aber eben, es ist schwierig, finde ich, selbst wenn man differenziert, wenn man einen kritischen Standpunkt, einen kritischen Blickpunkt auf diese Thematik wirft, wird man dennoch sehr oft der einen oder der anderen Seite zugeordnet und dann eben von den anderen scharf kritisiert und verurteilt.
Ja.
Ja, also dadurch, dass ich dachte, dass du ein bisschen was zur Geschichte erzählen möchtest. Ich möchte jetzt nicht alles detailliert sagen, aber dieser Konflikt besteht schon seit 1000 Jahren. Also nicht seit 1000 Jahren, seit mehreren 1000 Jahren, seit der erste Tempel dort gebaut wurde und seitdem Christen die Kreuzzüge dort gemacht haben und geht dann noch viel weiter bis zum Ersten Weltkrieg und der britischen Kolonisation und Kontrolle, den Briten, die dann Israel einen eigenen Staat zugesprochen haben, versprochen haben, die sind dann auch bekommen haben, aber dann irgendwie alle arabischen Länder da rundherum nicht zufrieden mit dem waren, weil es in ihren Augen sehr ungerecht verteilt war. Ja. Man muss sich das halt so vorstellen, in diesem Gebiet waren 2/3 Palästinenser, 1/3 Israelis und die israelische Staatsfläche hat dann mehr als die Hälfte von diesem Teilgebiet eingenommen und das fanden halt die arabischen Nachbarländer, Syrien, Libanon, Jordanien und Ägypten, so, nicht sehr fair und haben dann eben angefangen mit einem Krieg und dieser eine Krieg hat dann in den nächsten Krieg geführt und dieser nächste Krieg hat dann in Aufstände geführt. Das waren dann die Intifadas, dann gab es den Yom Kippur-Krieg und also es geht seit Jahrzehnten, seit Generationen geht es brutalst dort ab.
Ja.
Und es scheint keine Lösung zu geben.
Ja. Nee, ich wollte oder kann zur Geschichte recht wenig sagen, einerseits, weil ich mich jetzt in letzter Zeit damit wenig bis gar nicht auseinandergesetzt habe. Das heißt nicht, dass ich das in der Vergangenheit schon getan hätte. Aber natürlich entfallen einem die historischen Tatsachen dann natürlich in gewisser Weise, wenn andere Dinge oder andere Konflikte plötzlich in den Vordergrund treten und das andere dann... Also ich wüsste auch gar nicht mehr, was ich zum Beispiel zum Ukraine-Konflikt gesagt habe. Also es ist auch schon alles weg. Müssen wir die Folge nochmal anhören. Weil, ja, es ist, die Dinge verschwinden. Was natürlich klar ist, dieser Konflikt besteht schon sehr lange. Und ich glaube, für eine korrekte Einordnung müsste man wahrscheinlich diese komplexe Geschichte verstehen, der Konflikte, die nacheinander, aufeinander folgten und auch wie das vertraglich eben ausgehandelt worden ist, wie die Grenzen gesteckt worden sind und auch in abwägend betrachtet, inwiefern ist das fair oder nicht, glaube ich, eine sehr, sehr komplexe Thematik. Was ich schon sagen würde, ist auf jeden Fall, dass man es sich zu leicht macht, wenn man sich auf eine Seite schlägt.
Das auf jeden Fall. Es ist wahnsinnig, also ich habe jetzt im Rahmen des Angriffes oder der Auseinandersetzungen, die jetzt wieder entbrannt sind, habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt zum ersten Mal. Und ich könnte nicht sagen, auf welche Seite ich stehe.
Ich würde gar keine Seite wählen. Ich finde beide. Ich finde die Hamas furchtbar. Ich finde die rechtsnationale Regierung furchtbar in Israel. Und inmitten, also ich habe ja eh einen Instagram-Post dazu gemacht, aber ich finde, darunter zu leiden hat einfach vor allen Dingen die Zivilbevölkerung, sowohl in Palästina als auch in Israel. Und diese geopolitischen Spannungen sorgen einfach dafür, dass diese Menschen nicht in Frieden leben können. Und das ist einfach furchtbar.
Also ich kann eben nicht sagen, auf welche Seite ich stehe, weil so viel Gewalt an beiden Seiten ausgeübt wird, dass... Also ich bin auf der Seite des Friedens, ich bin gegen Gewalt und irgendwie gibt es da aber niemanden, der das genauso sieht, wie ich gefühlt in diesem Konflikt. Denn, also es gab jetzt den Angriff der Hamas, der sehr brutal war, ja, aber die Revanche, die Rache die Israels ist dann nochmal krasser.
Vor allen Dingen, weil sie so sinnlos ist. Also das ist ja, ich meine, okay, klar, die Hamas hat Geisel genommen, soweit ich weiß.
Ja.
Und auch in den Gazastreifen verschleppt.
Soweit es berichtet wird, ja.
Aber klar ist doch einfach, dass wenn die israelische Armee vorstößt, diese Bodenoffensive fährt, dann ist natürlich erstens nicht ausgemacht, ob sie die Geiseln finden, ob sie sie lebend bergen können, ob sie sie befreien können. Und zweitens ist aber klar, dass die palästinensische Zivilbevölkerung massivst darunter zu leiden haben wird und dass die Fronten, dass die Gräben tiefer werden, dass die Fronten sich weiter verhärten. Es ist unfassbar und damit ist halt nichts gewonnen. Wirklich nichts. Und vor allen Dingen, das Ultimatum war ja einfach, dass innerhalb von 24 Stunden 1,1 Millionen Palästinenser vom Norden des Gazastreifens in den Süden gehen sollten. Das war das Ultimatum. Und dann greifen die Israelis an.
Ja.
Wie soll das funktionieren? Ich meine, ich habe kurz nachgeguckt. Ich glaube, das sind ungefähr 300 Quadratkilometer.
Die Fläche des Gazastreifens ist kleiner als Wien und es wohnen mehr als...
über 2 Millionen Menschen.
Es wohnen auf einer Fläche, die kleiner als Wien ist, mehr Leute als in Wien. Das muss man vorstellen. Und Israel bombardiert diese Städte gerade oder diesen Teil und attackiert ihn gerade. Ja. Brutalst.
Und ich will halt nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber es fühlt sich so an, als hätte die Regierung Netanyahu diese Chance wie das Aufkommen von Morgenluft wahrgenommen. Als wäre das jetzt Grund gewesen, endlich diesen verdammten vermaledeiten Gazastreifen endlich auseinanderzunehmen.
Ja, also...
einen Grund zu haben, wirklich so hart durchzugreifen, wie es nur irgendwie geht. Und man merkt es ja auch dahingehend, welche Töne sie spucken.
Ja, ja, ja.
Also wenn man sich nur kurze Statements anschaut von Netanyahu und seinen Sicherheitsberatern, dann wird ihm ja Angst und Bange. Also diese Menschen haben ja, also wenn es nur um die gesprochene Sprache geht, deren Geduldsfaden ist ja komplett gerissen. Die sind außer Rand und Band.
Absolut. Ich habe versucht, so divers wie möglich mich zu informieren und so breit gefächert und habe mir dadurch auch einige amerikanische Berichterstattungen angeschaut, die sehr lustig sind übrigens. Denn der Angriff von der Hamas oder das Einfallen in den israelischen Staat, sie haben das über Land, über Wasser und auch über Luft gemacht mit irgendwelchen Paraglidern oder so irgendwie, die mit Maschinengewehren ausgestattet waren, keine Ahnung. Und die Berichte, die ich mir angeschaut habe, die waren so alle so, ja, sie haben es bei See, bei Land und auch bei Luft gemacht mit diesen Paraglidern. Und dann hat irgendeine Moderatorin so gefragt, ja, kannst du uns noch mehr erzählen zu diesen Paraglidern? Wie haben die es geschafft? Und er hat dann so eineinhalb Minuten, zwei Minuten über diese Paraglider oder so irgendwie gesprochen und über diese luftangetriebenen Fallschirme, wie auch immer. Und es war einfach lustig zu sehen.
Als wären das Urlauber, oder?
Ja, als wäre das so eine Attraktion, als wäre das so eine Freizeitbeschäftigung irgendwie. So, ja, kannst du uns davon noch erzählen? So wie
als wäre das nicht die Hamas, sondern Mark Zuckerberg und seine Gang, die jetzt plötzlich das nochmal für sich entdeckt haben. Kennst du dieses Video mit Mark Zuckerberg, wo auf so einem Gleiter dahin und mit der amerikanischen Flagge so...
Nein, es war wahnsinnig lustig. Das war wahnsinnig lustig. Und ich habe dann einige amerikanische Beobachter, Kommentatoren eben gehört und auch ein paar internationale, die diesen Tag, den 7. Oktober, mit 9/11 verglichen haben. Die haben gemeint, dass dieser Tag, das 9/11 Israels war. Was historisch gesehen dann halt auch irgendwie wahrscheinlich dann wieder begründen würde, warum, oder zumindest irgendwie, keine Ahnung, ja eben begründen würde, warum Israel jetzt so hart durchgreift, weil was hat die USA nach 9/11 gemacht? Sie haben hart durchgegriffen und haben versucht, Al-Qaida den Boden gleich zu machen und haben dann gleich einen ganzen Staat oder mehrere Staaten ruiniert dadurch. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Und anscheinend sieht Israel jetzt eben auch diese Möglichkeit, dass durch diesen Anlass man jetzt endlich mal
durchgreifen
kann. Und also ich habe jetzt halt Angst irgendwie so ein bisschen davor, was ich sage. Ich möchte nicht sagen, ich bin pro Palästina. ich möchte auch nicht sagen, ich bin pro Israel. Ich bin es nicht, weil die Aktionen beider Völkergruppen, beider Nationen, wie auch immer man es nennen möchte, einfach verurteilend ist. Also, klar, es ist die Hamas, die den Gazastreifen regiert. Es ist nicht ganz, alle Palästinenser stehen dahinter, aber was die Hamas im Namen Palästinas macht, ist nicht unterstützenswert, ist nicht cool. Und wie Israel darauf reagiert, indem sie den ganzen Gazastreifen abriegelt, indem sie Strom, Gas, Wasser, alle Versorgungen irgendwie kappt und jetzt eine Großoffensive startet, ist genauso nicht cool, nicht unterstützenswert. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich pro irgendwen bin, weil ich einfach kontra Gewalt bin und kontra diese beiden Streitparteien.
Ja.
Dennoch aber hört man und sieht man in den aktuellen Medien immer wieder von Leuten, die sich für eine Seite oder für die andere Seite aussprechen oder irgendwelche negativen Kommentare gegenüber der einen oder der anderen Seite tätigen und dadurch sehr, sehr viel Kritik anstecken. Also, ich kann verstehen, teilweise kann ich verstehen, dass es, wenn man aus europäischer Sicht auf diesen Raum blickt, eine Sichtweise gibt, die präferiert ist. Vor allem was Deutschland und Österreich betrifft. Weil, naja, historisch gesehen fährt man nicht gut, wenn man gegen Israel und antisemitistische Äußerungen irgendwie tätigt. Deswegen kann ich verstehen, dass man in diesem Rahmen eher pro Israel ist, um einfach so auf der sicheren Seite zu sein. Dennoch aber finde ich es sehr extrem, dass so wie 2021 auch jetzt wieder, bis morgen glaube ich wird es hängen, die israelische Flagge nicht nur am Außenministerium, sondern auch am Bundeskanzleramt hängt und weht.
Ja, also diese Haltung ist ja gewissermaßen Staatsräson, also dass man Israel unterstützt, dass man dieses Land in seinen Freiheiten, in seinen Rechten und in seiner Existenz würdigt, das ist gewissermaßen Common Sense im Staatsapparat und vor allen Dingen in Deutschland und auch besonders hinsichtlich natürlich der historischen Verantwortung, die Österreich und Deutschland haben. Was man merkt, ist natürlich, dass dadurch eine gewisse Schwierigkeit vorliegt, Israel zu kritisieren, sowohl jetzt in seinen demokratischen Defiziten, also man muss ja auch sagen, dass im Vorhinein zu diesem Konflikt, also bevor es zu diesem Überraschungsangriff der Hamas kam, die Israelis protestiert haben gegen ihre eigene Regierung, weil Netanyahu eine Koalition mit den rechtsnationalen Kräften eingegangen hat.
Und nicht nur diese Koalition hat, sondern diese Koalition dann vor allem den obersten Gerichtshof dort drastisch einschränken wollte.
Genau.
Drastisch. Das hat dann nicht mal mehr wirklich demokratische Züge dann, wenn die das wirklich so durchsetzen würden, wie sie wollen.
Ja. Und das hat damit zu tun, soweit ich weiß, dass Netanyahu natürlich als Politiker derzeit Immunität besitzt, genießt. Allerdings hat er ein Gerichtsverfahren anhängig, beziehungsweise Anzeige ist gegen ihn erhoben worden. Anzeige ist raus. Ich weiß gar nicht tatsächlich genau, weswegen. Ich vermute Korruption oder ähnliches. Auf jeden Fall aber ist er gewillt, diese Koalition fortzusetzen. Das war auch die einzige Möglichkeit, die er hatte, dass er eine Koalition mit den rechtsnationalen Kräften eingeht, damit er seine Immunität eben weiterhin bewahren kann und verhindern kann, dass gegen ihn ermittelt wird, dass er zur Rechenschaft gezogen wird für seine Machenschaften.
Was man da auch noch verstehen muss, das israelische Parteiensystem ist sehr, sehr aufgesplittert. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Parteien. Und dadurch gestaltet es sich oft sehr schwierig, eine Koalition zu finden. Und ich glaube, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich kann sein, dass das falsch ist. Wenn, dann tut es mir wahnsinnig leid, dann verzapfe ich hier gerade viele Informationen. Aber ich glaube, dass es entweder bei dieser Wahl oder bei den einen vorigen Wahlen tatsächlich so war, dass die Partei Netanyahus nicht die stärkste Partei war, aber Netanyahu einfach leichter mit den Rechtsnationalen eine Koalition bilden konnte als eine andere Partei.
Mit moderaten Kräften. Ja.
Genau. Und es deswegen dann auch zu dieser Regierung irgendwie gekommen ist. Wie gesagt, kann sein, dass das falsch ist. Ich glaube, so etwas mal gehört zu haben. Hat jetzt mit diesem Konflikt auch nicht wirklich also es hat nicht wahnsinnig viel damit zu tun, aber es hat schon etwas damit zu tun, weil der Moment schon nicht zufällig getroffen scheint anscheinend.
Ja.
Denn durch diese ganzen Proteste, die gegen die Reform des obersten Gerichtshofs oder des Supreme Courts oder wie auch immer der in Israel genau heißt, die geplant waren.
Die vonstatten gingen, wo Tausende, Hunderttausende Menschen eigentlich teilgenommen haben, wo auch
genau.
Das Militär hat ja teilweise seine Dienste eingestellt. Also
genau, weil sehr viele
Soldaten haben ihren Dienst verweigert, unter diesen Umständen, unter dieser Regierung zu dienen.
Sehr viele,
entsprechend war Israel geschwächt.
Genau, sehr viele Reservisten haben abgelehnt oder haben sich dazu entschieden, nicht an den Übungen teilzunehmen. Und es scheint alles sehr gut zusammenzupassen für die Hamas, dass sie dann eben diesen Moment jetzt gewählt haben. Und man muss auch sagen, dass dieser Überraschungseffekt, dass dieser Überraschungsangriff, was für die Hamas kurzfristig zumindest sehr für einen sehr erfolgreich schien. Denn sie haben zum ersten Mal haben sie es auf israelisches Staatsgebiet geschafft.
Ja.
Sie haben die Verteidigungsmaßnahmen des Iron Domes haben sie überwinden können, indem sie einfach...
Obwohl, es scheint ja unglaublich, weil Israel ist ja bis an die Zähne bewaffnet.
Das ist eben.
Das ist unfassbar. Also was Überwachungstechnik und so weiter angeht, Israel ist natürlich auch dadurch, dass sie ja praktisch von Feinden umzingelt sind.
Ja.
Bis an die Zähne sind die Israelis bewaffnet und die Hamas hat es geschafft, einzudringen in dieses Stadtgebiet.
Voll. Eben, Israel ist echt, man meint, das ist so ein kleines Land, das, aber es die Tatsache, dass sie, es ist eine Atommacht, sie haben wahnsinnig viele, also es gibt natürlich nur Schätzungen, aber sie haben wahrscheinlich wahnsinnig viele atomare Sprengköpfe. Und man muss halt sich eben anschauen, wie viele Feinden sie umgeben waren. In einem Angriffskrieg, der, ich glaube, es war im Yom Kippur-Krieg, sind sie von 5 Gegnern angegriffen worden und sie haben trotzdem die Golanhöhen, die Sinai-Halbinsel und das Westjordanland Verteidigung und auch einnehmen können. Das heißt, sie haben gegenüber dem Libanon, dem Syrien, Jordanien und Ägypten haben sie gekämpft und sie haben gegen alle nicht nur ihren eigenen Standpunkt irgendwie verteidigt oder ihre Basis verteidigt, sondern sie haben sogar dazu gewonnen. Das führte dann auch zu Friedensverhandlungen zwischen Ägypten und Libanon und so weiter und Israel. Aber man möchte meinen, es ist irgendwie ein kleines Land, was soll das machen? Aber es ist wahnsinnig gut. Der Mossad ist ein richtig guter, ausgebildeter Dienst. Sie haben wahnsinnig gute Verteidigungen eigentlich. Also das Iron Dome, Pegasus
ja.
ist auch in Israel erstellt worden. Ja. Dieser Überwachungsdienst, der vor allem, ich glaube, letztes Jahr oder so irgendwie ziemlich Schlagzeilen gemacht hat. Ist auch zuerst von der israelischen Regierung irgendwie benutzt worden, auch sehr, sehr viel. Also ja, es ist ein kleines Land, aber es hat wahnsinnig Macht gegenüber, weil sie das eben brauchen auch gegen ihre Feinde. Und deswegen ist es nochmal beeindruckender zu sehen, dass die Hamas das überwinden konnte. Zumindest kurzfristig.
Was mir auch beeindruckt war, Donald Trump.
Ja, dazu wollte ich auch noch. So, Donald Trump ist zum Beispiel eine der Personen, die sehr viel Kritik dafür einstecken musste, was für die Dinge, die er gesagt hat.
Aber es ist ja witzig, wie sich da die Geschichte wiederholt. Hat er nicht auch Putin gelobt, wie er die Ukraine überfallen hat?
Hat er?
Ja, ich glaube schon. Also er hat ja irgendwie gemeint, ja, das war ein ganz kluger Schachzug, ein ganz toller Plan.
Ja, aber dafür muss man sehen, dass Donald Trump ja auch mitverantwortlich war für einen gewissen Grad an Eskalation.
Natürlich, er hat ja irgendwas.
Er hat die US-amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem
verlegt, ja, genau.
Dafür muss man wissen, Jerusalem ist die heiligste Stadt für drei Weltreligionen.
Ja.
Das Christentum, den Islam und das Judentum. Und in den nationalen, internationalen Verhandlungen wurde Jerusalem immer als neutraler Boden zwischen Palästina und Israel verhandelt,
ja,
weil man einfach nicht wollte, dass da irgendwie Konflikte bestehen.
Ja.
Und dann kommt Donald Trump und verlegt die US-amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem.
Ja, das war halt wieder mal ein Glanzstück US-amerikanischer. Ein
Glanzstück.
Ein sensibler Außenpolitik, US-amerikanischer Außenpolitik.
Aber er hat jetzt vor kurzem irgendwie Netanyahu kritisiert. Er hat irgendwie gemeint, ja, er hat nicht wirklich gute Erfahrungen mit Bibi Netanyahu gemacht. Das ist anscheinend sein Spitzname. Benjamin Bibi Netanyahu.
Weißt du, wie er Ron DeSantis nennt? Meatball Ron.
Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das nur von Donald Trump kommt oder ob das generell ein Spitzname ist für Benjamin Netanyahu.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber er ist eben einer der Personen, die sehr scharf dafür kritisiert wurde, was er gesagt hat. Mia Khalifa ist eine andere Person. Für alle, die...
Mia Khalifa? Was zum...
Kommt
sie aus der Region scheinbar?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe nur auf Ö24, also auf Instagram habe ich einen Ö24-Beitrag gesehen, wo gestanden ist, Mia Khalifa ist pro-Palästina und deswegen gecancelt oder so irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, was die Schlagzeile war.
Okay. wer sich noch pro Palästina geäußert hat, war Nura.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen noch.
Ja.
Und deswegen, es wurden auch bei einem Protest in Wien vor einigen Tagen wurden mehrere Menschen verhaftet.
Ja.
Ich kann irgendwie verstehen, wenn man sagt, ja, ich bin pro Palästina, dass das im Moment nicht gut ist. Ich kann aber nicht wirklich verstehen, warum man dann sagt, ja, ich bin pro Israel und dann ist alles in Ordnung. Weil, wie gesagt, die Taten von beiden sind genauso verurteilend, meiner Meinung nach.
Verurteilenswert, ja.
Verurteilenswert, ja. Ich weiß nicht wer, aber die UN, glaube ich, hat die Reaktion Israels.
Ja, teilweise NGOs haben das.
Ja, aber ich glaube sogar die UN hat gesagt, ja, dass das ist Volkrecht.
Gegen das Völkerrecht.
Gegen das Volk, danke. Es ist schon spät, wir haben schon viel getrunken, okay? Deswegen, ich möchte nicht sagen, ich bin pro Palästina, ich möchte aber auch nicht sagen, ich bin pro Israel. Und ich möchte auch nicht, dass das irgendwie so rüberkommt, dass ich jetzt für eine Seite bin und für die andere nicht. Ich bin gegen Gewalt. Und beide üben Gewalt aus. Und das ist scheiße. Aber ich weiß auch nicht, was man dagegen tun soll. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Denn das ist so in den Köpfen drin von diesen Personen.
Es stand ja für kurz eine Lösung bevor. Das war auch der Punkt. Also
in den 90er Jahren? Man ist
sich fast mit Saudi-Arabien ja einig geworden bezüglich eines Vertrages.
Ach so, ja, in den 90er Jahren gab es sogar Verhandlungen zwischen den beiden Gruppen.
Ja.
Mit den Oslo-Verträgen, die unterzeichnet wurden auch. Aber ja, hat dann anscheinend doch nichts zu nichts geführt.
Ja.
Und deswegen, ich weiß nicht, was man machen soll. Ich hab keine Lösung. Ich habe echt lange dann irgendwie darüber nachgedacht, so was kann man machen, was kann man machen.
Es gibt keine wirkliche Lösung, das ist das Problem. Vor allen Dingen, weil es zunehmend schwieriger wird, überhaupt zwischen den Gruppen zu vermitteln, weil die Gräben eben so tief sind. Weil die. Also man merkt es ja auch, dass Vergeltung unheimlich präsent in diesem Konflikt ist. Und wie wahrscheinlich ist es dann, dass man überhaupt zu einer dauerhaften, friedlichen Lösung kommen wird, wenn die Gräben so tief sitzen.
Eben, wie gesagt, es geht halt jetzt seit Generationen, sind da immer wieder gewalttätige Ausbrüche
Ja.
in dieser Region.
Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir in naher Zukunft eine Lösung finden würden, die dauerhaft beständig sein wird. Also klarerweise wird es irgendwie für eine gewisse Zeit einen Waffenstillstand, einen halbwegs stabilen Waffenstillstand geben, aber
Hoffentlich.
hoffentlich. Aber es ist ja vermutlich absehbar, dass das auch nur auf Zeit bedingt sein wird. Und ja, es tut einfach nur weh, dass vor allen Dingen viele Menschen wiederum sterben müssen
Ja.
in diesen geopolitischen Reibereien. Mächtiger Menschen, mächtiger Leute, die selbst natürlich nie zur Waffe greifen würden oder die selbst nie kämpfen würden, sondern ihre eigene Bevölkerung lieber in den Tod schicken. Und die Zivilbevölkerung wird zwischen diesen beiden Mächten zerrieben und das ist fatal, ist furchtbar, es ist anti-universalistisch, es ist mit dem Menschenrecht nicht vereinbar. Und entsprechend verurteilenswerte.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich möchte auch gar nicht mehr zu viel darüber reden, weil es ist sehr viel unklar. Ich möchte nur eine Sache fragen. Wir haben den Einfallskrieg Russlands in die Ukraine. Wir haben den Nahostkonflikt, der jetzt wieder aufbrannt.
Ja.
Wir haben Reibereien, Spannungen zwischen China und Taiwan, zwischen Nordkorea und gefühlt der ganzen Welt.
Vor allem in den USA,
Vor
aber
allem in den USA, aber schon irgendwie auch der ganzen Welt. Glaubst du, stehen wir jetzt einem dritten Weltkrieg so nahe wie 1980 zuletzt oder 1970 zuletzt, wie im Kalten Krieg zuletzt?
es ist schwer zu sagen. Also ich würde mal sagen, dass die Bedrohung natürlich jederzeit präsent ist. Wer Oppenheimer gesehen hat, der weiß, also die Botschaft des Films ist ja so eindeutig. Und die Bedrohung ist jederzeit präsent, weil Atomsprengköpfe mittlerweile weltweit verbreitet sind und vor allen Dingen in jene Hände gerade zu drohen, von denen wir ausgehen können, dass diese eher mal aus dem Bauch heraus handeln, anstatt rational oder ja,
Überlegt.
überlegt.
Cool,
Und
collected, handeln.
das ist schwer zu sagen. Also
Aber schon, jetzt mit. Das nächste Jahr wird ein sehr wahlintensives Jahr. Es wird Europawahlen geben, glaube ich. Ja.
ja. Die Nationalratswahl.
Österreichische Nationalratswahlen.
Ja.
2025 wird dann in Deutschland wieder gewählt.
Ja.
Und die wahrscheinlich wichtigste Wahl. Geo oder international, der amerikanische Bundespräsident wird
Ja.
wiedergewählt.
Nein.
Amerikanische Bundes, amerikanische, ja doch,
Präsident, ja.
Präsident, ist egal. Wird wiedergewählt. Und es scheint so, als gäbe es keinen Weg rum
Also
um Donald Trump herum.
was wir ganz klar sehen, ist eine Blockbildung. Das sehen wir ganz klar, dass wir eine zweigeteilte Blockbildung sehen. Also während wir ja eher nach Ende des Kalten Krieges eine globalistische Welt wahrgenommen haben, die eher zusammenrückt als
auseinanderdriftet. Also wo wir Annäherungen gesehen haben, wo wir diplomatische Fortschritte gesehen haben, begehen wir jetzt eine Zeit, wo es zu einer Blockbildung kommt zwischen China und den USA, zwischen den westlichen Demokratien und den eher autoritären Staaten Asiens und Afrikas.
Ja, eben, und genau in diesem Vordergrund. Ich möchte einfach nur eine, glaubst du, dass der Dritte Weltkrieg jetzt so nah erscheint, wie er im Kalten Krieg zuletzt, wie es im Kalten Krieg zuletzt war? Denn ich habe das Gefühl, ja. Ich habe das Gefühl, vor allem, wenn es 2024 wieder heißt, Donald Trump wird amerikanischer Präsident.
Also ich will nicht sagen, nein. Das will ich nicht sagen, weil klarerweise nehmen die Konflikte zu, auch die Handelskonflikte nehmen zu. Und man merkt ja auch, dass der Ton gegenüber China, wenn es um außenpolitische Details und Ansprachen geht, dass dieser Ton rauer wird, auch von Deutschland, deutscher Seite, die ja federführend sind in der Europäischen Union. Mhm. Und auch natürlich von US-amerikanischer Seite. Allerdings, es scheint so unvorstellbar. Also das wäre ja, also wir leben in einer polykrisenhaften Zeit, wie es Adam Tooze sagen würde. Ja. Also in einer Zeit kapitalistischer Unsicherheit, wo wir nicht wissen, wie die Zukunft aussehen wird, in Anbetracht dessen, was uns erwartet. Besonders im Hinblick auf den Klimawandel, aber mhm. auch auf Sicht auf die ökonomische Ungleichheit, auf die Stagnation des Kapitalismus. Und ja, dahingehend ist es schwierig zu sagen, was sein wird und was nicht. Und ich hoffe nicht, dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommt, aber es wäre natürlich, sagen wir mal, das Sahnehäubchen auf der Torte.
Das heißt, es ist, deine Antwort ist, es ist nicht nein.
Ja.
Aber du hoffst auch nicht, dass es ja ist.
Natürlich nicht. Also, das wäre ja mein größter
Albtraum. Ja, das wäre der größte Albtraum, nicht nur dein größter Albtraum. Das wäre das Ende der Welt. Also eben, du hast Oppenheimer schon angesprochen. Ich wollte es auch noch erwähnen. Wenn ein atomarer Weltkrieg, wenn ein Weltkrieg ausbricht, wird er wahrscheinlich atomar werden. Und das wird dann das Ende jeglicher Zivilisation.
Ja.
Und es wäre dann der Beginn dieser Kettenreaktion. Ja. Das ist alles, worüber ich reden wollte. Ich möchte nur klarstellen, ich bin nicht pro Israel, ich bin nicht pro Palästina, ich bin pro Frieden. Und ich hoffe, dass alle involvierten Personen, alle mächtigen Personen, alle, die irgendwie da Mitspracherecht haben, alles Mögliche tun, um das wieder gewährleisten zu können. Ich sehe es nicht im Moment. Auf keiner der Seiten. Und deswegen verurteile ich jegliche Handlungen, die dort gerade im Moment passieren.
Ja. Also, das Politische, es bleibt bitter, es bleibt, ja, es lässt einem gewissermaßen zweifelnd zurück. Und das Beste, was man tun kann, ist, sich dann auch in gewissermaßen auf das Private zurückzubesinnen, also auf die Freunde, die man hat, auf das Studium, auf die Dinge, die vielleicht im eigenen Leben vorwärts gehen, und dass man sich so ein bisschen auch auf Distanz begibt, weil man eben auch machtlos ist. Man ist machtlos gegenüber den Mächten, die über uns hinweg entscheiden, die Krieg führen und die Welt in gewisser Weise auch ins Verderben oder ins Elend stürzen. Und dahingehend kann ich auch nur sagen, ich hoffe, dass dieser Konflikt so schnell wie möglich ein Ende findet, eine friedliche Lösung in Sicht ist, unabhängig davon, wie diese dann auch aussehen wird. Und ich bete dafür, dass dieser Konflikt vorbeigeht und die Angehörigen Trost finden.
Aaron prognostiziert eine Wiederkehr des Biedermeier. Was ich von dir aber wissen möchte, ist, hast du das Bier bewertet jetzt? Ich habe es eine solide 7 gegeben. Du hast dir Zeit gegeben mit der Bewertung.
Ich
glaube nur nicht, dass du es bewertet hast vorhin.
Ja, ich würde sagen, ich hätte vorhin eine 6 gesagt, aber sagen wir eine 6,5.
Okay, passt. Wie das in den Rankings aussieht, seht ihr unten in den Videobeschreibungen. Dort findet ihr auch einen Link, um uns Sprachnachrichten zu schicken, wenn ihr mit unserer Meinung gar nicht einverstanden seid, wenn ihr gar nicht versteht, wie wir zu diesen Schlüssen kommen, dann schickt uns doch eine Sprachnachricht. Dann spielen wir die hier ab und dann können wir darauf eingehen. Sonst könnt ihr uns natürlich gerne auch jederzeit eine E-Mail, eine Nachricht, wie soll ich das Sprachnachricht
Wie auch
gesagt,
immer.
wie auch immer,
Dies aussendet.
oder einen Kommentar da lassen auf YouTube. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Gleichfalls, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.